Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Wenn Sie manchmal den Eindruck haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass die Welt immer verrückter wird, so mag es ganz tröstlich sein, sich einmal im Jahr freiwillig in die Welt der echten Narren zu begeben. Dort gelten nach altem Brauch andere Regeln. Närrische Tollitäten führen ihr Regiment, die närrischen Untertanen dürfen über die Stränge schlagen, wie es beliebt, und das alles in der sicheren Gewissheit, dass der Spaß ein Ende hat, denn am Aschermittwoch ist alles vorbei. Also hinein in den Karneval, den Fasching oder, wie es bei uns heißt, die Fasenacht. Aus diesem Anlass präsentiere ich Ihnen aus den Wunderkammern des Blauen Stunde-Archivs die schönsten Ausschnitte aus Fasnachtssendungen vergangener Jahre. Mit der Sendung vom Februar 2010 geht's los, also rein ins Vergnügen. Und herzlich willkommen an diesem schönen Montag, der nicht der Rosenmontag ist, sonst wären ja auch alle in Mainz, aber der Montag davor. Und deshalb steht unsere Blaue Stunde ganz im Zeichen des närrischen Brauchtums und wir machen heute ein Fasnacht-Special. Am Mikrofon ist Jutta Schostak und Gast im Studio ist heute ein hohes Tier der Wiesbadener Fasnacht. Der Ehrensitzungspräsident vom CCW, Karneval Club Wiesbaden, Klaus Groß. Ich freue mich sehr, lieber Klaus, dass du heute da bist.
Ja, deine, ich auch, danke.
Deine diversen Titel und Ehrungen zähle ich lieber nicht auf. Die Sendung ist ja nur eine Stunde lang. Mhm. Nur eins wollte ich schon noch mal wissen. Ja. Wolltest du auch mal Prinz werden?
Oh Gott, erstmal auch ein herzliches Grüß Gott hier vor der Fasnacht. Nee, Prinz wollte ich nie werden, du, weil 30 Jahre Präsident kostet ja gar nicht so viel wie ein Jahr Prinz, ja. Und ich bin ja aus dem armen Leutshaushalt und da hat sich die Frage gar nicht gestellt, ob man Prinz werden kann.
Noch eine Frage, die mich sehr bewegt, weil, das habe ich dir ja schon gesagt, ich bin kein Fasnachter.
Ja. Sind ja auch Menschen.
Ich oute mich auch ohne Hemmungen bei dir. Und ich habe bloß Erfahrung mit der Kinderfasnacht im Maldana und im Kurhaus und ansonsten weiß ich nichts. Und deswegen interessiert mich so brennend, wie war denn deine Initialzündung, dass du gesagt hast, ich werde jetzt Fasnachter?
Oh du, das lag eigentlich vor meiner Geburt, weil meine Schwester, die hat die Mutter gefragt, Mutter, gibt es kein Fasnachtskribbel? Das war 1953, war noch nicht die Mittel so. Da hat die gesagt, wart ab bis nächste Donnerstag, da kriegst du ein Fasnachtskribbel. Und das war eben der Fasnacht-Donnerstag und ich bin zur Welt gekommen. Aber Quatsch beiseite, die Eltern hatten überhaupt nichts mit Fasnacht zu tun. Und ich fand das einfach lustig und habe als Kind bei der Jokusgarde in Kastell mitgeturnt, habe die Bonbons aufgesammelt auf der Strecke und habe sie nachher wieder rausgeworfen. Das war für mich das Allerschärfste. Und ich glaube, da ist was hängen geblieben. Und später, ja, dann bin ich mit meiner Frau mal am Rosenmontagszug, habe ich die auf den Leiterwagen gesetzt, als Prinzessin, Freund von mir, hat das Ding gezogen, ich den Zeremonienmeister gemacht, ein Müllkübel vom ZDF hier hin angehängt mit Sträußchen, da haben wir den alten Weihnachtsbaum zerschnitten, haben Wattekugeln dran gemacht und haben die rausgeschmissen und die Leute haben gelacht und das war ein Bombe-Ding. Und dann sind wir in den Fasnachtsverein, damals noch in Bleidenstadt.
Konntest du dich da schon richtig austoben oder kam das erst später?
Also die ersten Vorträge, die waren schon verkrampft, das muss man heute zugeben, wenn ich die lese, ich habe sie natürlich archiviert, ich war ja mal Archivar von Beruf, ja, und dann kriege ich ja das Grausen, was mir der Leute da so zugemutet hat, aber das war okay und man hat mich dann berufen zum Zugmarschall hier in Wiesbaden bei der Dacho, das ist die Dachorganisation, nicht der Dachdeckerverband, ich muss dir das ja erklären, weil du bist ja unbeleckt karnevalistisch, gell, ja, und dann hat man mich da berufen und dann war ich wohl gar nicht so übel und habe auch 2-3 Jahre den Protokoller gegeben im Kurhaus und dann kam der CCW, das ist nur der mitgliederstärkste Verein, das ist nicht der stärkste Verein, aber der mitgliederstärkste und hat mich gefragt, ob ich Präsident werden wollte und ich war damals 25, das war natürlich das Allerschärfste für einen Fasnachter, dann habe ich ja gesagt und in diesem Jahr das 30. Mal moderiert im Kurhaus, war 25 Jahre Präsident, die letzten 5 Jahre nicht mehr, aber moderiere immer noch die närrische Riesling-Gala, deswegen habe ich hier, die Zuhörer können es nicht sehen, natürlich eine Flasche Riesling, darf den Hörern, Hörerinnen aber sagen, die Redakteurin, Frau Dr. Schostak, trinkt nichts. Das machen wir erst nach der Sendung.
Aber dafür hat Frau Schostak Klamotten an, die in den Fasnachtsfarben gehalten sind.
Ich bin ja total begeistert.
Das habe ich für dich gemacht.
Weiße Pulli, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gelbe Schal, blaue Hose, also die Fasnachtsfarben. Natürlich auch ein vierfarbunter Schal und eine rote Jacke. Naja, fast rot. Es ist ZDF-rot. Ja. Copyright Identity.
Wir sind aber hier Radio Rheinwelle.
Ja.
Das wollen wir nicht vergessen. Und zwar auf 92,5.
Und ehrenamtlich.
Und ehrenamtlich, ja. Klaus, man kann insgesamt sagen, du hast eine glanzvolle Karriere hinter dir.
Schöne Jahre,
und, ja. Und du warst ja oft in der Bütt. Bist du denn eher dem politischen Karneval zugeneigt oder dem Kokolores?
Also zugeneigt bin ich dem literarisch-politischen Karneval, den finde ich einfach grandios. Meine Vorträge, das hat sich so gedrittelt. Also ich habe schon auch politische Vorträge, wie gesagt, ein Protokollchef ist ja der erste Redner, der das Eis brechen soll. Das ist eine schwere Aufgabe und du musst da nicht mit dem erhobenen Zeigefinger rumrennen. Du sollst närrische Alternativen bieten. Das habe ich getan. Ich habe Kokolores gemacht, aber vor allen Dingen meine Dialektvorträge. Da war Hedwig Witte, Gründerin des Rheingauer Mundartvereins, und die hat mich inspiriert, also Vorträge zu machen, die eher mit Dialekt zu tun hatten. So habe ich dann auch im Rheingauer Volkstheater, Mundarttheater mitgespielt. Aber die letzten Jahre mache ich in der Tat keine Vorträge mehr. Können wir nachher mal drüber sprechen. Wir haben ja noch die Zukunft der Fasnacht vor uns, wie das zusammenhängt, warum nicht. Gerne würde ich es machen.
Ja. Während der Vorbereitung auf diese Sendung ist mir erstmal klar geworden, wie viele Fasnachtsvereine es in Wiesbaden gibt. Sag mal, unterscheiden die sich irgendwie?
Ja, vor allen Dingen gibt es zu viele. Ja. Es gab eine Zeit lang, da hat ein Verein Krach gehabt, der hat sich gespalten und da gab es den nächsten Verein. Es gibt, glaube ich, jetzt 44 hier in der Region zumindest. Da gehören Taunusstein dazu, bis Oberjosbach. Die sind all in dieser Dachorganisation zusammengeschlossen. Meiner Ansicht nach zu viele. Das wird sich die nächsten Jahre gesund schrumpfen müssen, weil wir ja in den Sälen sehen, das mag man abstreiten oder nicht, die Zuschauerzahlen gehen zurück und wenn die Kameraden sich nicht gesund schrumpfen, zusammentun, Gemeinschaftssitzung machen, dann hat die Sache die Zukunft nicht.
Ich meine aber jetzt inhaltlich.
Inhaltlich unterscheiden sie sich natürlich. Wir haben drei kurhausveranstaltende Vereine und ich zähle noch die Fidele 11 als Rhein-Main-Halle, Großveranstalter zusammen. Und das geht einfach in Richtung Event. Wir machen vielleicht noch ein bisschen Volksfasnacht, aber wir füllen mit unseren eigenen Aktiven auch kein ganzes Programm mehr. Und bei den Preisen, die wir heute verlangen müssen, um die Nebenkosten abzudecken, musst du natürlich auch Hämmer bringen und Fernsehnummern bringen, dass die Leute überhaupt noch bereit sind, so viel Geld für eine Fasnachtsgeschichte auszugeben.
Und hier ist das Lied jetzt für alle, die von der Wiesbadener Fasnacht keine Ahnung haben, die Gartenzwerge bzw. die Gartezwäsch mit Leider, Leider. Ja, und wenn dann alle noch Hessisch können, steht einem tieferen Verständnis der Fasnacht nichts im Wege. Klaus Groß gibt einen Kurzkurs.
Einen Kurzkurs? Was ist doch unser Spruch so klar? Als Rudolf Dietz noch ungeboren, klang Nassau-Blatt schon in den Ohren, in jeder Stupp, in jeder Kisch. Von Kaub am Rhein bis Biberisch, doch jetzt mahnt der, wo Grosche hat, geht immer mal die Gosch zu Flotz, wer nicht en vogue und auch nicht schick, wer Blatt schwätzt, der hat auch einen Tick, damit jedoch die Fremde wisse, wann sie klatsche, dürfen misse, wann sie auch nicht wolle kenne, nix verstehe und auf uns schenne, will ich mit euch jetzt babble, dann kann's ein jeder hier bedabble und alle Fans rufe im Chor, was ist doch unser Spruch so klar? Wer es nicht begreift, ist halt ein Blede oder ist ein bisschen Ede per Dede. Dazu gehört, der stets krakelisch, ihn nennt man einen Seldefrelich. Ein Harmducker, ein jeder kennt, so wird ein Hornochs hier genannt. Ein Hannebambel ist ein Mann, der wo wie ein Simbel wenig kann zur Saufnuss. Seht mir arme Schlucke, nit Kordeldepp und Dippegucke. Wer ängstlich ist, der hat viel Mores. Schlecht Gesellschaft heißt Mezores und Ferz mit Kriegesinn Humor. Was ist doch unser Spruch so klar? Kutfertrenne, heißt mir Haare. Loch im Schuh ist Atzelaare, wattans ist es zwatzelig. Klappetz hotzte datterisch, Dickwotz ist die Runkelrübe. Puddelbump hängt mir ins Trübe, ein Mädchen bläht, das ist ein Dunsel, ein Dunkellamp, das ist ein Funsel, im Garde steht das Gardehäuschen, goldisch Bäppchen ist ein Mäuschen, ihren Mann nennt sie Schambes und Brappes ist Schlambes und Brambes ist Hochdeutsch, das Moor ist unser Spruch, nicht wirklich klar. Wir haben nur 3 Minuten, ich muss jetzt ein bisschen schneller schwätzen. Schlappmaul, Rotznos, AB-Deckel, Klickerloch und Hosesäckel, Schäse, Kutsche, Bambel, Schnut, Hecke, Banket, Sturmfrei, But, Dippe, Dappes, Pan, Pfann und Duppes, Groppe, Griebe, Schmalz und Struppes, Päppche und Petroleum, Funsel, Kottel, Banisch, Bauern, Dunsel, Hinkel, Olbel, Fulder, Trampel, Breimaul, Brutsch und Hängebambel, Traube, Perkel, Trickebärje, Knittelkantje, Iberzwerje. In Nassau lebt man dort davor, ist unser Spruch, nicht wirklich klar. Wie klingt doch unser Dialekt. So schä, so sinnreich und perfekt. Drum bitte ich jeden, halten hoch. Er ist doch unser Muttersprach. Ein Rheingauer kriegt doch kein Erje. Mim Dotzemer, mim Diede Berje, weil einst der Herzog sprach zur Alten. Lisbeth, du wirst mich nicht halten, die Sprach der Leut hier so zu rette, wie's mir beliebt, mon cher. Ich wette, der hat für die Sprache Ohr. Ist unser Spruch nicht wirklich klar? Ich halte bei, solange ich lebe. Der Harm ist der Harm, so sind wir halt eben.
Also, lieber Herr Groß, ich weiß überhaupt nicht, warum Sie zum Hessischsprechen auffordern. Seit meiner Schulzeit befleißige ich mich an der hochdeutschen Sprache. Ja. Und ich werde das auch in Zukunft beibehalten. Schließlich will man ja auch zeigen, dass man eine gewisse Bildung genossen hat und eine gewisse Kultur vorweisen kann. Jawohl, Herr Groß. Und Sie werden mich auch mit Ihren Vorträgen nicht zum Hessischreden verführen und ich bleibe beim reinen Hochdeutsch. Und das sind wir wohl unserer Weltkur- und Kongressstadt schuldig. Da haben wir ja einen Ruf zu verlieren.
Schuldig? Das sind wir uns schuldig.
Das sind wir uns schuldig. Ja. Die organisierte Fasnacht ist schon 150 Jahre alt. Der Karnevalsverein Sprudel wurde sogar noch ein paar Jahre früher gegründet. Einer der Gründer war Ferdinand Heil, der legendäre Kurdirektor der Kaiserzeit. Ich habe mal gelesen, dass Heil die Fasnacht in Wiesbaden etabliert hat, um nach der Schließung der Spielbank durch die Preußen eine neue Einnahmequelle aufzutun. Wie war das denn damals?
Ja, also da ich ja noch Gründungsmitglied bin von der ersten organisierten Fasnacht von 1859, kann ich dir das ja schon ein bisschen genauer erklären.
Ich wusste es.
Du wusstest es. Nein. Es gab in der Tat durch die Volksaufstände, Marsch aufs Hambacher Schloss 1848, eine Bewegung. Und man war seitens der Fürsten froh, dass die etablierte Gesellschaft, also das gehobene Bürgertum, dieses ein bisschen organisierte, damit es nicht aus dem Ruder lief. Das war eigentlich der Beginn der organisierten Fasnacht. Und 1856, ich habe es nachgelesen heute Mittag nochmal, gründete der Ferdinand Heil einen sogenannten Künstlerclub. Er wollte die Spieleinnahmen, die fehlenden Spieleinnahmen, ausgleichen. Und 1862 mündete das in die Gründung des Sprudel der Karnevalgesellschaft, der ältesten Wiesbadener Karnevalgesellschaft. Und es zeigt ja allein, dass 34 Künstler da engagiert waren, denen standen 51 Laien gegenüber. Das entspricht der heutigen Tendenz, das Volksfest Fasnacht doch eher in ein Treffen hochbezahlter Comedy-Stars auf der närrischen Rostra umzubauen. Bohnebeitel sind da so ein Beispiel. Das war der Verein, der ein Kammerspiel alles aus eigener Kraft gemacht hat. Heute siehst du da überwiegend Rundfunkstars auf der Bühne. Das sind Bombenveranstaltungen. Ganz klar. Nur wenn das der Maßstab für alle anderen werden sollte, dann ist Gute Nacht Marie, dann ist die Volksfasnacht natürlich irgendwann auch tot. Ja, der Sprudel musste dann natürlich auch irgendwann mal wegen dem Ersten Weltkrieg aussetzen, wegen des Ersten Weltkrieges, hat sich 1928 wiedergefunden.
Entschuldige mal, bevor du jetzt weiterredest und die Geschichte vom Sprudel erzählst, ich wüsste mal gerne, wie das war in der Gründungszeit. Das war doch ein ziemlich elitärer Verein.
Ja, man sagt, also wie gesagt, die Künstler, es waren ja Theaterkünstler, Opernsänger, Schauspieler und die waren ja umjubelt von der High Society, wie man heute sagen würde. Also Wiesbaden hat 14.000 Einwohner zu der Zeit gehabt, 35.000 Kurgäste oder was. Da war der Teufel los. Das war ein gesellschaftliches Ereignis. Leute wie du und ich, die wären vermutlich gar nicht auf diese Fasnacht gekommen, ebenso wenig wie in Wien, wenn der Herr Strauß seine Opernbälle bespielt hat mit der Wiener Musik, die ja durch den Fasching in Wien groß geworden ist. So muss das ein Abklatsch hier in Wiesbaden gewesen sein.
Also ein gesellschaftliches Ereignis?
Ein Großereignis, gesellschaftlicher, höchster Ebene, ja.
Und was haben die inhaltlich gemacht? Also haben die Büttenreden gehalten oder
ja,
was?
Ich denke auch schon. Ich kann mich an Bilder erinnern aus den Chroniken. Da gab es dann in dem alten Kurhaus Sitzungen, wo ein Käfig dann von oben herabgesenkt wurde, wenn die Rede nichts war. Oder es gab auch Sitzungen im Theater. Das war allerdings dann schon kurz nach dem Krieg. Da wurden die Redner in die Versenkung geholt. Was? Die Theater haben doch also eine Hebebühne. Und dann wurde der Redner abgeschafft. Es gab schon auch Reden, aber ich glaube zu wissen, dass die Musik und das Schauspielerische und der Gesang überwogen in der Zeit, in der ersten Zeit.
Und die Wiesbadener Fasnacht hat sich damals eben in diesen Punkten schon sehr stark von dem Mainzer Karneval oder der Mainzer Fasnacht unterschieden. Ja, das war mehr in Mainz, war mehr das Volksvergnügen.
Ja, aber gleichwohl hat natürlich die Mainzer Fasnacht die Wiesbadener schon immer geprägt. Da gab es Gestalten, die sind hüben und drüben aufgetaucht. Und die Mainzer haben auch gern Wiesbadener Redner, wenn sie denn mal gut waren, vereinnahmt. Und plötzlich waren das alles Mainzer Bürgersöhne und Bürgerstöchter. Wollen wir nicht vergessen, Heinz Heutzeroth, Namen, die heute noch bekannt sind. Der Dr. Willi Scheu, das sind Wiesbadener, ja. Kannst du auch wieder vergleichen mit heute, der Beckepeter ist ein Taunussteiner, ja, der wird in Mainz gefeiert wie der Große. Aber er ist uns natürlich genauso gern gesehener Gast. Allerdings auch ein Comedy, hier widerspreche ich mich jetzt ein bisschen.
Also wenn die Mainzer sich heutzutage lustig machen, das kriegen wir immer auch auf der der Fernsehsitzung, kriegen wir das ja immer verpoolt, ja. Das kriegen die Wiesbadener immer einen drauf.
Das ist auch okay eigentlich.
Ja, aber die Mainzer brauchen sich gar nicht so anzustellen, ja.
Nein, pass auf, solange das ja Witze sind, das machen wir doch auch. Mein Stammwitz, weiß nicht, ob wir die Zeit noch haben, ist der, die Mainzer Hofsänger kommen immer ins Kurhaus nach Wiesbaden. Sie werden gefahren von Gonsenheimer Bürgerstöchter, ja. Die haben die Hofsänger 100-mal gehört. Dann raufen die also im Kurpark auf und ab und da wackelt's Gebüsch, weil sich zwei Wiesbadener liebend ins Gebüsch zurückgezogen haben. Das eine Mensa-Mädchen sagt zu dem anderen, du guck doch die blöde Wiesbadener, die können noch nicht immer richtig schunkeln. Das halte ich für einen Witz. Wenn ich allerdings im Saal höre, sind Wiesbadener hier, steht mal auf, raus, dann müssten wir Charakter zeigen und auch gehen, denn von den Mainzer Vorortvereinen, Weisenau, Mombach-Kastell, füllt Wiesbaden einen großen Teil der Sitzungen. Das wollen wir mal klar festhalten, weil sie eben auch lieber das Original in Mainz sehen, wie den Abklatsch hier in Wiesbaden.
Ich habe dich ja eben unterbrochen, als du gerade so in Fahrt warst und über die Geschichte der Wiesbadener Fasnacht erzählt hast. Wir haben ja nicht viel Zeit, also mich hatten die Anfänge besonders interessiert. Gibt es noch irgendwelche ganz wichtigen Informationen, die man wissen muss zur Geschichte?
Also das eine wollte ich noch gern gesagt haben, dann schließen wir das Thema Sprudel gern ab. Aber ich weiß, die Freunde hören zu, die wollen das hören. Die sind also 1938 durch die Gestapo verboten worden. Der einzige Verein in Wiesbaden war die Große Karnevalgesellschaft 08. Die wurde von Kraft durch Freude vereinnahmt und hat bis 1944 weitergemacht. Und nach dem Krieg, die Leute waren doch ausgehungert, die wollten unterhalten werden, dann sprangen diese Karnevalvereine wie die Pilze aus dem Boden. Auch der Sprudel hat sich wieder gegründet, 1957, 58 in der Kampagne. Aber es gibt eigentlich nur drei, die diese ganze Zeit von 1862, 1859, 62 überlebt haben. Der Sprudel, vor allen Dingen die Käuzchen in Sonnenberg als Abteilung eines Turnvereins und natürlich der Elferrat der Kolbing-Familie Wiesbaden-Zentral, die in diesem Jahr ihren 125. Geburtstag feiern, unterbrochen nur durch die Weltkriege.
Und ich komme nochmal auf Mainz zurück, weil ich jetzt so ein schönes Lied ansagen möchte. Also man kann insgesamt sagen, dass auch für die Mainzer Wiesbaden nicht ohne Reiz war. Ja?
Nein, und, im Gegenteil. Wir haben uns mal gut verstanden, du.
Ja. Und Ulrike Nerath schwärmt vom Traumbad. Tja, dann muss sie eben in Mainz-Dreis bleiben, Ulrike Nerath. Du wolltest noch was sagen?
Ja, der Vollständigkeit halber, das Stück ist aus dem Musical Feucht und Fröhlich von Frank Goliszewski, was immer wieder im Unterhaus in Mainz zu erleben ist. Es gibt schon Nachfolgestück, das sollte man der Fairness halber mal gesagt haben. Ich wollte vielleicht auch noch ergänzen, dass der erste Rosenmontagszug nach dem Krieg in Wiesbaden war, nicht in Mainz. Und die Wiesbadener so fair waren, als Mainz wieder atmen konnte, weil es ja viel stärker zerstört war, und ist dann auf den Sonntag gegangen. Mainzer hätten gern gehabt, dass wir im Main Blumenkorso gemacht hätten und überhaupt keine Fasnacht. Kann man verstehen. Manchmal ist er auch hier wirklich furchtbar, aber manche sind auch sehr schön.
Also ein ganz wichtiger Termin ist der Fasnachtzug am Sonntag ab 13.11 Uhr. Wer sich in die Teilnehmerliste einliest, kommt sich übrigens vor wie ein Forscher auf Expedition. Also das geht zu Leuten wie mir so, die keine Ahnung haben. Ja? Und ich denke, ich bin dann in völlig unbekanntem Terrain, in einem ganz seltsamen, fremden Narrenland, in dem eigenartige Völker leben. Die Erbenheimer Brummer, die Nauer der Ginz, die Wuppe, die lustigen Löffler, die Wäublinger Ora-Wusler und die lustige Kunne. Die Stoppelhopser, die Arionen, die Sonnenberger Käuzchen, die Zissler und nicht zuletzt die Wonneproppen. Übrigens sind auch zwei Wiesbadener Partnerstädte dabei, Görlitz und Tunbridge Wells. und zwei Vereine, die besonders beachtenswert sind. Ich hoffe, dir ist das auch aufgefallen, lieber Klaus.
Ja,
der
eine,
ist der koreanische Verein mit seiner Trommlergruppe, und zwar mit einer Darbietung, die etwas überrascht. Es handelt sich nämlich um eine Beerdigungszeremonie. Die Vorsitzende des koreanischen Vereins erklärt, was es damit auf sich hat. Frau Myung-U Ostermeier.
Ja, wir haben aus Korea 43 Leute eingeladen, 4 Fastnachtszug mitwirken. Ja? Und wir haben ja 5000 alte unsere Kultur. Und früher haben wir die Trauerzug, das ist Sänfteträger, ja. Und die haben bis Beerdigung, bis dahin haben die Sarg in die Sänfte reingetan und getragen bis Begrabung, ja. Und diese Zeremonie wollte ich hier vorstellen.
Eine Beerdigungszeremonie?
Ja.
Auf dem Wiesbadener Fastnachtszug.
Fastnachtszug.
Also das ist ja nicht gerade das, was man so erwarten würde.
Ja.
Wie sind Sie denn auf den Gedanken gekommen?
Ja, ich habe selbst so eine Zeremonie noch nicht erlebt. Und ich möchte gerne, wir haben so wirklich stolze, unsere die Kultur haben. Und diese Zeremonie wollte ich vorstellen in Wiesbaden, alle bekannt machen. Ja.
Eine Beerdigungszeremonie ist doch etwas Trauriges.
Nein, die sind nicht traurig. Die gehen ja ins Grab, aber sie haben während des Laufs diejenigen gestorbenen, da Gute, was die gemacht haben. Ne? Und solche Leute, über den erzählen die und singen die für diese Leute, und das ist ein Fest bei uns. Nicht so traurige Feste, sondern feierliche Feste.
Und was bekommen wir denn da zu sehen in dieser Beerdigungszeremonie?
Ja, die Leute laufen, ungefähr so 30 Leute tragen Sänfte, und dahinter geht auch Trommler, sind auch diese Fahneträger, so 30 Leute. Das ist ja feierlich. Und ich finde auch das sehr, sehr interessant. Diejenigen hier geborene, unsere Kinder sollen auch miterleben, sowas, unsere Kultur. Und das ist ja mein Anlass. Ja, die Leute denken, auch die Sänfteträger und solche Sachen, die verschwinden ja auch bei uns langsam. In Korea gibt es auch selbst nichts mehr. Vielleicht im ganzen Dorf, ja, traditionelle. Und die Leute, die Künstler sind, die wollen gerne so unsere Kultur hier bekannt machen.
Also es ist ganz egal, auch zu welchem Anlass.
Das ist ja Kultur.
Aha.
Das ist ja, ja. Kultur, Brauchtumkultur, die Karneval ist. Ach.
Der gemeinsame Nenner ist Brauchtum.
Ja, ja.
Unsere
Brauchtum. Und ist das negativ?
Wir bewundern sehr, wie Frau Ostermeier alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, um ihre Idee zu verwirklichen, und wünschen viel Erfolg. Und vor allem das Ausbleiben von Regen oder Schnee. Und bei dem anderen Verein, der mir aufgefallen ist, handelt es sich um die Assyrer in Wiesbaden. Sie haben als Christen ebenfalls eine Karnevaltradition, auch wenn die sich von der römisch-katholischen in mancher Hinsicht unterscheidet. Dazu Karim Schamun.
Fasnacht, die Wiesbadener Fasnacht, das ist ein Teil der Wiesbadener Kultur. Und die assyrische Gemeinde in Wiesbaden, die erst nach Wiesbaden kam, war ja Anfang der 60er Jahre, mittlerweile über 40 Jahren. Und wir fühlen uns ein Teil dieser Stadt. Wir, die Assyrer, feiern Karneval seit mehreren von Hunderten bzw. Tausend Jahren. Bei uns wird gefeiert am Karneval bzw. jetzt die Zeit, wie dieses Jahr, wird ja gemeinsam gefeiert, und das freut mich so sehr, dass wir jetzt Ostern zusammen feiern. Und wenn Ostern zusammen gefeiert, das heißt, alle weiteren Feiertage kommen in dem Jahr alle gleichzeitig für Ost- und Westchristlichen Kirchen. Und aus diesem Anlass, beziehungsweise, das ist ja schon ein sehr guter Anlass und Zeichen, dass die Kirchen gemeinsam feiern. Aber wir feierten schon Karneval auf eine andere Art Weise. Bei uns, wenn ich jetzt sage, bei uns hieß bei den Assyrer im Babylonischen Reich, in Assyria oder halt in Ninive, früher hat man in April, am 1. April gefeiert. Und zwar 12 Tage lang, vom 21. März bis 1. April. Und das war die Zeit, die Könige müssen eine Jahresplanung der Götter vorlegen. Und während diesen 12 Tagen von 21. März bis 1. April, da müsste schon alles vorbereitet sein. Und am 1. April ist das höchste religiöse und nationale Feiertag bei den Assyrern, nämlich da fängt das neue Jahr. Dann ist es bei uns das 1.1., Anfang eines Jahres, den 1. April. Und genau am 21. März fängt das Volk sich vorzubereiten für den Empfang ein neues Jahr.
Und das ist Karneval?
Und das ist bei uns den Karneval, 12 Tage lang.
Und wie sieht der aus?
Gut, ich habe die Zeit nicht mehr erlebt. Das sind schon ein paar tausend Jahre. Und sogar vor Christi Zeit. Aber wenn ich da lese, wie da gefeiert wurde, es ist genauso ähnlich wie heute in Karnevalzüge, sehr karnevalistisch geschminkt. Natürlich haben die gefeiert und auch Teil getrunken, wie das Übliche im Leben ist. Und wir können diese karnevalistische Leben, wie wir früher gefeiert haben, nicht mehr nachholen. Die Zeit ist schon vorbei. Aber wir haben die Möglichkeit, jetzt den jetzigen Karneval, und das ist dieses Jahr den 14. Februar, findet statt, und da haben wir uns jetzt wieder mal angemeldet. Karneval muss gefeiert werden. Man muss diese Tradition halten, ehren, und nur ich muss eins sagen, die jüngeren Generationen, die müssen aufpassen, dass sie nicht so viel Alkohol trinken, nämlich die versauen den Ruf vom Karneval und Fasching. Das ist meine Bitte.
Ja, und wir kehren zurück zum roten Faden unserer heutigen blauen Stunde. Meine nächste Frage. Ich habe einen Artikel von dir gelesen und da sagst du, dass nach deiner Auffassung auch bald die Wiesbadener Fasnacht vorbei ist. Müssen wir fürchten, Klaus?
Naja, nein, ganz so dramatisch war es ja dann doch nicht. Ich sah die Saalfasnacht in der jetzigen Art hat nicht die Zukunft. Und ich habe vorhin schon das Stichwort gegeben, wenn wir die Fasnacht zum Event verkommen lassen, das ist jetzt natürlich sehr subjektiv, dann hat die Volksfasnacht keine Chance mehr. Aber dann geht es eben mit einer Eventfasnacht weiter. Aber das bringt uns die jungen Leute leider auch nicht in die Seele, denn du wirst es am Freitag sehen oder hast es auch schon gelesen, auch das ZDF mit seiner Traditionssendung Mainz bleibt Mainz geht back to the roots. Man macht Traditionssitzungen, weil das Publikum ein altes Publikum ist. Und auch mit Comedians und modernen jungen Leuten wie Tobias Mann, Ramon Kormann holst du keine jungen Leute mehr an den Fernsehschirm. Und ich habe einfach nur gesagt, Jüngere bevorzugen heute After-Work-Lounges, über 30 Partys, Events, Kölner, Gesangsgruppen und Musicals, da kann es kosten, was es will. Bei uns sind 30 Euro Eintritt zu viel. Na gut, von Kurhauspreisen mal abgesehen, von der Bewertung, das kann schon ein Familienvater gar nicht bezahlen, okay. Man lacht und maskiert sich aber auch heute nicht mehr. Es gibt keine Maskenbälle mehr, man macht ja Halloween. Am Heiligabend ist man nicht mehr in der Familie, man geht um 22 Uhr in die Disco. Da merke ich, ich werde alt oder blöd. Also ich kann es nicht anders sagen. Sportvereine haben dieselben Probleme. Man geht heute in die Fitness Factory. Ist das der Zeitgeist? Aber auch Journalistennachwuchs rollt schon mit den Augen, wenn sie einen Bericht über die Fasnacht schreiben müssen. Insofern bin ich dir, Ihnen, liebe Frau verehrte Dr. Jutta Schostak, äußerst dankbar, dass Sie die Fasnacht überhaupt zur Kultur rechnen. Das ist ja gar nicht mehr so selbstverständlich. Aber mal zum Ernst der Sache, als ich 26 war und bin Präsident geworden, war meine Mannschaft unter 50. Die Mannschaft, die Frauschaft hat sich nicht wesentlich geändert. Die sind jetzt in Richtung 80. Das kann die Zukunft nicht sein. Altersbedingt scheidet natürlich einer nach dem anderen aus und die Jüngeren wachsen nicht in dem Maße nach, in dem wir sie bräuchten. Dann haben wir noch dreimal die Fasnacht ausfallen lassen. Lalü war das Stichwort, 82, weil wir uns gewehrt haben gegen die Stadt, die keinen Zuschuss mehr geben wollte. Das war saublöd von uns selbst. Wir haben eine Flutkatastrophe gehabt, 59, und wir hatten 1991 den zweiten Irakkrieg. Die ganze Welt hat gefeiert. Günter Rüttiger hat einen kleinen Vers, ich glaube, die Zeit haben wir noch, damals gesagt, und den fand ich so klasse. Vielleicht war es ja auch angebracht, dass man verzicht auf Fasnacht. Doch trübt die Einsicht nach dem Zorn, de Bayas ist zum Simbel won, der Narr zum Buhmann der Nation, zum Politclown voll Spott und Hohn. Frustriert, kastriert und amputiert, angeschmiert und vorgeführt, gemiets und nerve geisteskrank und anderen Länder durch die Bank, wie Israel und USA, feiern, als ob nichts geschah, die kümmert dessen feuchte Schmann, nur mir waren die größte Nann und werden es für alle Zeiten bleiben. Ich finde, man kann es auch übertreiben. Meine Meinung schließlich soll der wissen, man hätte Griech verbieten müssen. Und so denke ich eben, wenn es den Leuten schlechter geht, und dann kommen sie vielleicht auch wieder zur Fasnacht. Ja, das verbindet dann doch. Jetzt wollte ich zum Schluss noch sagen, ich hoffe nicht, dass die koreanische Beerdigungstrommler-Zeremonie ein Omen ist für die Wiesbadener Fasnacht. Dann haben wir Aschermittwoch auch wieder 9 Monate Ruhe vor der Fasnacht. Alle lieben Freunde und nahe lesen, bitte ich aber ganz inständig, herzlich, wenn das Wetter einigermaßen zulässt, am Sonntag doch zum Fasnachtszug zu gehen. Das ist einfach das größte Fest für die Fasnachter, für uns nebenbei noch das Weinfest, ganz klar. Im August sehen wir uns dann all wieder. Ihr Lieben, mit einem zärtlichen Hello kann sich der Groß verabschieden und habe mich sehr gefreut, hier Gelegenheit gehabt zu haben, ein bisschen mit der Frau Dr. Schostak zu plaudern, unserer lieben Jutta. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit und eine gute Zeit.
Und ich glaube nicht, dass das ein schlechtes Omen ist mit der Beerdigungszeremonie, weil es sich ja um Brauchtum und Kultur handelt. Und wenn ihr mal Nachwuchsprobleme haben solltet, ja, ich meine, dann habt ihr immer noch diese Gruppen, unsere ausländischen Freunde, die hier in Wiesbaden ihre zweite Heimat haben und die uns dann den Fasnachtszug auch bereichern. Ja?
Das stimmt wohl.
Und dann kann ich nur noch sagen, vom Mikrofon verabschiedet sich jetzt Jutta Schostak mit einem Titel der Jazzlegende Django Reinhardt, dem Begründer des Gypsy Jazz, der vor 100 Jahren geboren wurde. Kannst du dich auch noch daran erinnern, an deine Jugendzeit, dass du den gehört hast?
Nicht unbedingt, aber an seinen Neffen, der hier bei den letzten Rheingauer Musikfestivaltagen im Kurhaus ein super Konzert gegeben hat.
Wer war das?
Also wie der heißt, weiß ich nicht, aber es ist auch ein Reinhardt. Es ist ein Schnuckehardt, sein Sohn.
Schnuckehardt, genau.
Sein Sohn. Das ist ja aber wie der Vorname ist,
das ist ja die Family. Ja.
Also, du siehst, Halbwissen, Kultur, alles klar. Hello.
Hauptsache, man weiß, busy was.
Ja, busy was.
So, das Ungefähre im Irgendwie. Ja. Gut, also Django Reinhardt und Minor Swing.
Das war's aus dem Jahr 2010. Auch in der Kampagne 2026 ist die Assyrische Gemeinde zuverlässig wie immer dabei, zum 18. Mal schon. Aber was Karim Schamoun sich vor 16 Jahren gewünscht hat, die Jugendlichen mögen weniger Alkohol trinken, wird auch in dieser Saison aller Voraussicht nach nicht in Erfüllung gehen. Die nächste Fasnachtssendung stammt aus dem Jahr 2013. Klaus Groß winkte ab, als ich ihn einladen wollte, er habe nichts Neues zu sagen, es sei alles noch schlimmer geworden. Sein pessimistischer Blick wurde etwas gemildert durch die Beobachtung der Journalistin Ingeborg Todt, die sich in den Vororten Wiesbadens umgesehen und den Sinn der Fasnacht dort noch gefunden hat. Sie war kurz zuvor mit dem Journalistenpreis »Die närrische Feder« ausgezeichnet worden.
Und du begleitest die Wiesbadener Fasnacht journalistisch, ja? Seit Jahren schon?
Eigentlich nicht so ganz lange. Das habe ich eigentlich erst so in letzter Zeit angefangen. Und dann habe ich das gemacht und habe gesehen, weil man ja sicher alles, was man macht, auch ernst nehmen muss, habe ich das auch ernst genommen und habe versucht, also diese Vereine kennenzulernen, die Motivation der Vereine kennenzulernen. Und ich sehe, dass die eine Menge Jugendarbeit machen. Und das halte ich für eine sehr, sehr verdienstvolle Sache. Die holen da die Kinder en masse von der Straße. Und das ist ja nicht so, dass die sich also nur beim Kinderzug beschäftigen, einmal im Jahr, sondern mit den Kindern wird das ganze Jahr über gearbeitet. Da gibt es dann Garden und Trainerinnen, die diese Garden trainieren. Also die Kinder bewegen sich bei Tanz und Musik. Das ist also musikalische Erziehung.
Was heißt denn bei Garden? Also im Stechschritt dann gehen?
Naja, das sind so Karnevals, das sind so Gruppen, die meistens Garden heißen. Und dann im Stechschritt nicht, die tanzen, also Tanzgarden. Die haben so hübsche, bunte Kostüme an und sehen manchmal auch ein bisschen militärisch aus, weil ja diese ganze Fasnacht ja auch mal so eine Persiflage auf das Militär war. Manchmal sind sie auch dann eben in so leicht militärisch angehauchten Kostümen verkleidet. Aber die sind immer sehr hübsch, haben Tattoos, also so nette Tanzröckchen, und die trainieren fleißig das ganze Jahr. Und das kannst, da sind Jungen und Mädchen drin. Und die, all diese jungen Mädchen, die da bei diesen Garden, die sind rank und schlank und die sind, die bewegen sich. Ne? Wenn man heute den Jugendlichen sagt, eben, bewegt euch doch mal, hockt nicht nur vorm Computer rum, die bewegen sich und die Vereine geben ihnen Gelegenheit. Das kostet ja Geld. Ne? Man muss Trainerinnen beschäftigen und für die Kinder ist das so gut wie kostenlos. Also die Eltern sind dann meistens Mitglieder in dem Karnevalverein, aber die haben dann niedrige Jahresbeiträge. Das kostet dann 15, 20 Euro im ganzen Jahr. Das können sich also viele leisten. Und allein diese Jugendarbeit, die diese Vereine treiben, die ist beachtlich. Und dafür allein muss man diesen Karneval unterstützen, auch wenn man sagt, die Mainzer können das besser. Du kannst nicht sagen, gib das alles nach Mainz ab und lass die ihre Sitzungen machen. Und wir gehen dann alle nach Mainz. Also diese Sitzungen allein sind es eben nicht, sondern diese Arbeit, die da dran hängt.
Gehst du auf alle Sitzungen? Hältst du das aus?
Nein, also alle, das kann man ja gar nicht. In dieser kurzen Kampagne geht das sowieso nicht, weil da an einem Samstag sind dann gleich 5 Sitzungen. Also da kannst du dich ja auch nicht zerreißen. Aber ich war schon auf einer ganzen Menge Sitzungen auch in diesem Jahr. Also ich war am letzten Samstag in Auringen. Und da gibt es so eine Mehrzweckhalle, die nicht so besonders schön ist, aber die war sowas von voll. Ich habe selten eine Halle so voll erlebt. Wahrscheinlich hätte die Feuerwehr sie sofort geräumt, wenn sie das gesehen hätten. Aber die Leute hatten einen Spaß da. Und das ist dann, da ist dann also auch kein Verein zugange. Die nennen ihre Karnevalssitzung lustige Singstunde. Und der Mensch, der da den Gesang, der Vorsitzende des Gesangvereins, managt dann eben auch diese Karnevalssitzung und macht das sehr gut. Und der kommt dann mit so lokalen Themen, über die können sich die Auringer sehr amüsieren. Und es kommen ja nicht nur Auringer, aber es kommt, du merkst dann schon, es kommen alle so, die in den östlichen Vororten wohnen. Ne? Die halten dann alle zusammen und dann gegen die Stadt und möglicherweise auch noch gegen Herrn Nickel, der da in Nauroth so der Ortsfürst ist, und Nickelshausen, die kriegen ja alles in den Rachen geschmissen, und solche Töne kommen da. Und die freuen sich dann also sehr über ihren Karneval, sind mächtig kostümiert und das macht denen einen Spaß und das alles zum kleinen Preis. Also das ist ein Karneval für jeden und Stimmung auf dem Lande, toll.
So ein richtiges Volksvergnügen.
Ja.
Gibt es etwas, was den Wiesbadener Karneval oder die Wiesbadener Fasnacht auszeichnet, also etwas spezifisch Wiesbadenerisches?
Also spezifisch Wiesbadenerisch ist, es kommt keine Fernsehanstalt und filmt irgendwas. Der Oberbürgermeister, unser Oberbürgermeister Dr. Müller, hat dieses, das kann man als Nachteil sehen, aber er hat es zum Vorteil umgemünzt. Er sagt, unser Karneval ist hausgemacht. Ja, und alle, die in dieser Fasnacht auftreten, die dürfen machen, was sie wollen. Denen werden keine Vorschriften gemacht von irgendeinem öffentlich-rechtlichen Sender oder von wem auch sonst immer, von einem Privatsender. Also die dürfen sich so richtig austoben, wie sie mögen. Und das ist vielleicht im Gegensatz zu Mainz die Wiesbadener Spezialität. Ansonsten unterscheidet die sich nicht so wesentlich von den Mainzer Sitzungen. Da sind ja auch immer viele Mainzer dabei.
Also Fazit, unsere Wiesbadener Fasnacht ist hausgemacht.
Ja, die ist hausgemacht.
Aus dem Jahr 2014 kommt die nächste Fasnachtssendung und wir hören noch einmal einen Mann, der viele Berufe und viele Begabungen hatte, der bekannt war als Sprecher, Schauspieler, Musiker, Moderator, Entertainer, Nick Benjamin. 2018 ist er gestorben und seine Freunde und Fans werden sich an seine Büttenreden und poetischen Lieder mit Freude und Wehmut erinnern.
Du bist neben allem anderen, was ich schon vorgetragen habe, eben ein Experte für Humor. Deine Bandbreite reicht vom jüdischen Witz bis zur Fasnacht. Du bist schon als Fasnachter hier aufgetreten, wenn auch dein Hauptsitz in Mainz bei den Bohnebeitel ist. Du singst nicht nur, du stehst auch in der Bütt. Was ist dein Schwerpunkt in der Fasnacht? Kokolores?
Ja, weil die anderen können nicht so Kokolores und gehen auf die Politik, die natürlich ganz anders anfüttert. Ich kann auch politische Vorträge machen. Ich kann reimen wie Prosa. Das ist vollkommen egal. Aber ich habe mich einfach darauf zurückgezogen, wenn ich eine gute Idee habe. Ich war mal dem Tanz auf dem Vulkan. Da hatte ich einen Tütü an, der war mit 6 Metern Tüll gefüllt. Ja? Also es war unglaublich. Und wenn ich eine Figur habe, ja. Dann mache ich aber nur Kokolores, weil wie gesagt, dann wäre ich ja gleich wieder politisch-literarisch. Das wird ja in Mainz gerne auch gesehen, aber Kokolores gehört dazu und die Musik sowieso.
In welchen Rollen trittst du denn am liebsten auf?
Verkleidet, immer verkleidet.
Aha.
Ja, jetzt bin ich zum Beispiel in der aktuellen Session bin ich Rapunzel.
Rapunzel?
Ja, ich bin die Freundin von Rapunzel.
Mit dem langen Zopf?
Ja, und was für? Zwei Aha. lange Zöpfe. Und ich sing dann, Rapunzel, du Dunsel, jetzt melde dich doch. Ich habe zwar einen Schlüssel, aber kein Schlüsselloch. Und das geht, und dann muss der Saal immer mitsingen. Also das ist ganz putzig. Das ist Rapunzel dieses Jahr.
Aber du singst ja nicht nur, also du sprichst ja auch, ne? Du hast ja auch Texte.
Ja,
du
ja, auf jeden Fall. Auch. Ja, gut, aber das mache ich ja nur, wenn ich wirklich mit einer Rolle in die Bütt gehe. Ne?
Ja, und welche Rollen sind das?
Boah, da war ich. Ich war Mönch, ich war Rentner, ich war Chinese, ich war Schönheitschirurg. Da haben sie alle geschrien. Da bin ich reingekommen, habe mir den Saal angeguckt und habe ich gesagt, ein Saal voll Kundschaft. Ja, da sind die natürlich sofort, gab es Gebuhe. Da war der Beck dabei, also der Ministerpräsident, der ehemalige. Und das ist immer so, dass die Sendung, die aufgenommen wird vom SWR, wo die Promis da sind, die wird auch ausgestrahlt. Man macht zwei, die man aufzeichnet, aber eine ist halt für die Sicherheit. Also das, ja, alles Mögliche war ich da schon.
Und hier kommt jetzt eine Frage, die ich dir als Nicht-Fasnachterin stellen muss. Was interessiert dich bzw. begeistert dich an der Fasnacht?
Der Spaß. Leuten Spaß zu machen. Nichts anderes, weil ich genau weiß, dass die Leute dorthin kommen, um zu lachen. Und das bediene ich. Und das bediene ich auch gerne. Und das ist bei mir, ich bin ja das ganze Jahr eigentlich ein Spaßvogel. Also da, mir gehen, ich muss Aschermittwoch nicht begraben und am nächsten Morgen geht's dann weiter. Aber mir geht's wirklich darum, Leuten Spaß zu bringen. Und wenn ich weiß, dieser Saal ist jetzt da und wartet darauf, dass du was machst, dann mache ich auch.
Also das heißt, die Fasnacht ist für dich eine gute Gelegenheit, um den Leuten Spaß zu machen,
ja.
Und zwar über ein paar Wochen hinweg.
Ja, ja, das sind ja bis zu, wir haben dieses Jahr, in dieser Session haben wir 12 Sitzungen sogar. Wir haben noch eine dazugenommen, weil es unglaublich viele Absagen geben muss. Dann haben wir gesagt, okay, machen wir noch eine. Und das sind 12 Sitzungen. Und wenn man sieht, dass ich einen Vortrag mache und dann auch noch singe, dann waren das immer 24 Auftritte dann. Aber wie gesagt, Spaß an der Freude.
Erklär doch mal den speziellen Humor der närrischen Jahreszeit.
Ganz schwer zu sagen, weil manche Leute müssen sich wirklich anknipsen. Und das ist aber eine Gelegenheit, einfach in der Witzkiste auch zu graben und eine Figur rauszuschälen und den Leuten dann über diese Figur transportiert. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel den Mönch Meier gemacht. Ja, da muss man Mönch bleiben. Oder wir spielen Mönch, ärgere dich nicht abends. Also da kommen dann, das ist wie eine Sammlung eigentlich über das ganze Jahr. Und dann schreibt man das alles auf, was einem einfällt. Und dann irgendwann ist die Büttenrede da, man stellt die Figur da. Aber einen speziellen Humor gibt es nicht. Der gereimte Humor ist halt etwas, was etwas schwieriger ist, weil einen Witz in Reim zu packen und dann die Pointe genau zu treffen im richtigen Reim, das ist ein bisschen schwieriger. Aber es funktioniert.
Um die Mainzer Fasnacht muss man sich ja nicht sorgen, aber für die Zukunft der Wiesbadener Fasnacht, zumindest der Saalfasnacht, sieht es ja nicht besonders rosig aus. Was meinst du?
Also, ich muss, auch wenn ich mir jetzt, ich will mir keine Feinde machen, aber ich habe die Wiesbadener Fasnacht nie so erlebt. Ich kann mich erinnern, ich habe viele Jahre den Zug kommentiert von der Rathaustreppe. Und das hat mir viel Spaß gemacht. Das hat einfach dann nur zeitlich nicht mehr geklappt, weil ich Radio gemacht habe an dem Tag. Und aber die Wiesbadener Fasnacht, es geht meiner Ansicht nach, da werden jetzt einige wahrscheinlich blanke Zehen kriegen, aber ein bisschen trockener zu. Und ich muss sagen, ich bin zum Beispiel mit diesem Vortrag als Schönheitschirurg, da haben die mich in Mombach gefeiert. In Wiesbaden bin ich so abgestunken und habe von der Presse noch so einen in die Fresse gekriegt, dass man sagen kann, also mich kriegt in Wiesbaden keiner mehr auf die Bühne.
Da sollen die Wiesbadener jetzt mal drüber nachdenken. Und ich spiele jetzt mein Lieblingslied von dir, den Kreppelpirat. Das ist Poesie, lieber Nick. Reine Poesie. Ja. Und so melancholisch.
Ah ja, wie es so passiert. Ja.
Sind alle Humoristen Melancholiker?
Sie sollten es eigentlich sein.
Das wird ja gerne gefragt.
Ja, ja, es heißt ja immer, die Clowns sind eigentlich die Ernstesten. Und ich sehe mich auch so. Ich sehe mich als Clown, aber auch doch schon tiefgründiger. Also nicht nur oberflächlicher Spaß. Man wirft mir immer gerne vor, dass ich irgendwo hinkomme, dann erzähle ich 10 Witze und dann bin ich wieder weg. Nur Eindruck hinterlassen. In dem Moment, wo ein Gespräch losgeht, und ich kann mich beteiligen, es ist interessant, nicht Smalltalk, dann bleibe ich auch da. Und dann geht es auch tiefer und dann dauert es auch länger. Aber wenn ich merke, hier ist eigentlich Samen auf Beton, dann muss ich mich mit niemandem weiter unterhalten.
Das war also das heutige Special zu einem Wiesbadener Brauchtum, das auf eine lange Geschichte zurückblicken kann und unbedingt zum Kulturerbe unserer Stadt gehört. Gerade hat der Journalist Heinz-Jürgen Hautzel in seiner Serie »Die goldenen Zwanziger« an die Fasnacht vor 100 Jahren erinnert. Im Archiv des Wiesbadener Tagblatts 1926 fand er folgende Notiz. Die Wiesbadener hatten schon geahnt, dass stabile Verhältnisse nicht zu erreichen waren und stürzten sich in den Karneval, suchten im närrischen Treiben Ablenkung und Vergessen. Die Tagblatt-Anzeigenseiten waren voll von Angeboten für jeden Geldbeutel. Inseriert wurden große Maskenbälle, Elite-Maskenbälle, Volksmaskenbälle, Preismaskenbälle oder Karnevalkonzerte. Der Artikel schließt mit der Feststellung: Der Witz ist den alten Kumbern, den Sprudlern und den Nacherlesen, den zukünftigen Rednern und Kappenbrüdern auf jeden Fall noch nicht ausgegangen. Da war also was los vor 100 Jahren. Selbst wenn das heute nicht mehr so ist, lassen Sie uns trotz der kulturpessimistischen Überlegungen, ob es mit dieser Tradition bergab geht, an die hausgemachte Wiesbadener Fasnacht glauben, an die Vereine mit den seltsamen Namen und den Vitalitätsspritzen aus den Partnerstädten und anderen Gemeinden vertrauen. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schaustack, wie angekündigt, mit einem der schönsten Fasnachtslieder von Nick Benjamin, der Kreppelpirat.